rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio, das Journalistinnen und Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, auf Granit beißen bei den Mächtigen, das ist nicht ungewöhnlich. Manchmal schlagen Politiker verbal auch zurück, wenn kritische Medien ihnen unangenehm werden. In Österreich haben wir das in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Profiljournalistin Franziska Tschinderle hat in den letzten Tagen eine Erfahrung mehr gemacht. In der Hauptnachrichtensendung des ungarischen Staatsfernsehens wurde sie persönlich attackiert. Und zwar, weil sie per E-Mail Fragen gestellt hat an Europaabgeordnete der Regierungspartei Fidesz. Der ungewöhnliche Angriff hat die Außenminister Österreichs und Ungarns beschäftigt und zu Protesten von Journalistenorganisationen geführt. Wir besprechen gleich in einer österreichisch-ungarischen Runde, was das alles zu bedeuten hat. Franziska Tschinderle selbst, wir sind Kolleginnen und Kollegen und daher per Du, ist gerade auf Recherche in Albanien.
Genau, ich sitze gerade in einem Auto und bin kurz vor Tirana, ich glaube so ein paar Kilometer noch auf der Autobahn. Deswegen hört man im Hintergrund auch hin und da ein bisschen piepsen oder rauschen.
Als Journalist ist man ja nicht gerne selbst im Zentrum von Reportagen, die man macht. Das ist so eine Grundregel. Aber manchmal ist das unvermeidlich. Und du bist plötzlich im Hauptabendprogramm des ungarischen Fernsehens aufgetaucht. Was war da deine erste Reaktion, wie du das mitbekommen hast?
Also die erste Reaktion war schon am Mittwochabend. Also bevor irgendjemand darüber gesprochen hat, da saß ich gerade beim Abendessen mit meinen Mitbewohnern und da hat mich eine ungarische Kollegin, eine Journalistin, hat mich darauf aufmerksam gemacht und mir einfach auf WhatsApp geschrieben, hey Franziska, hast du mitbekommen, dass du da in den Hauptnachrichten bist? Und das habe ich natürlich nicht mitbekommen und dann meine zweite Reaktion war, meine Kollegen, also den Robert Treichler und die Siobhan Geetz anzurufen und die zu fragen, naja, was machen wir jetzt damit oder daraus? Was ist unsere Reaktion?
Und diese Geschichte im ungarischen Fernsehen, was hat die mit den Fragen, die du an die Fidesz-Abgeordneten in Brüssel gestellt hast, zu tun gehabt?
Naja, sie haben die Fragen eingeblendet. Ne? Die Fragen waren eigentlich die Storyline und natürlich, dass man da was reininterpretiert. Die Fragen wurden abgedruckt als Screenshot und auch ins Ungarische übersetzt. Und was aber auffällt, ist, dass nicht alle Fragen als Ganzes gezeigt werden, so wie wir das dann auch auf Twitter gestellt haben, sondern da wurden so Facettstücke rausgenommen, zum Beispiel das Wort Antisemitismus, das gar nicht als ein Vorwurf darin vorkommt, sondern als ein sozusagen Seitenaspekt. Das wurde groß aus der Frage rausgerissen und als Schlagwort reinprojiziert. Also den gesamten Kontext konnte man da eigentlich aus dieser Abendnachrichtenshow gar nicht entnehmen.
Wie ist das, wenn man dann plötzlich selber ins Zentrum seiner eigenen Geschichte gerät?
Naja, das ging dann am nächsten Tag wirklich sehr schnell. Also es war im Endeffekt so, man steht in der Früh auf und hat eigentlich einen Stress, weil man noch eine Story schreiben muss. Jeder kennt das. Und dann am Ende des Tages muss irgendwie der Außenminister, gibt es eine Reaktion. Das hätte ich mir natürlich niemals erwartet und war auch sehr stressig. Aber jetzt, nachdem einige Zeit vergangen ist, ist es natürlich positiv, dass intensiv darüber gesprochen wurde. In unterschiedlichen Konstellationen gab es, so wie jetzt bei euch, Diskussionen. Und auch, was mir am wichtigsten war, ungarische Kollegen und Kolleginnen kommen zu Wort und können erzählen, dass das seit Jahren mitunter täglich, wöchentlich passiert.
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der österreichische Außenminister sich dieses Themas angenommen hat und dann mit seinem ungarischen Kollegen über die Franziska Tschinderle gesprochen hat?
Was ihn konkret dazu animiert hat, anzurufen, ist mir nicht bekannt. Also ich habe mich noch nie mit dem Herrn Außenminister unterhalten. Was ich sagen kann, ich weiß auch nicht, worum es ging in dem Gespräch, sondern kann nur entnehmen, was eben diesem Tweet. Was danach passiert ist, ist interessant, nämlich dass dieses Gespräch offensichtlich auf den Amtskollegen keine große Auswirkung hatte, weil der danach sofort weitergeschossen hat auf Facebook und sogar noch einen Schritt weitergegangen ist und plötzlich geschrieben hat, ich würde Fake News gegen sein Land verbreiten. Also das war dann quasi noch einmal ein Dreh weiter. Und da muss man wirklich mal auf dem Boden bleiben und sagen, Moment, wir haben einfach nur Fragen geschickt. Ja? Und plötzlich wurde daraus Fake News sozusagen gedichtet.
Wann fährst du das nächste Mal nach Ungarn?
Ja, dazu muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich öfters im Kosovo oder in Albanien oder in Serbien als in Ungarn. Das ist auch ganz wichtig zu betonen, dass Ungarn nicht mein Hauptberichterstattungsgebiet ist, sondern die Artikel, die ich über Orban geschrieben habe, kann man an einer, zwei Händen abzählen und die wurden sozusagen alle in dieser Show eingeblendet. Mehr gab's nicht. Und darüber kann man jetzt diskutieren, ne? Warum wird da jetzt nicht jemand sozusagen ins Rampenlicht gezerrt, der seit Jahren in Ungarn lebt und berichtet? Und diese Frage kann ich auch nur schwer beantworten. Wieso das sozusagen jetzt warum ich sozusagen zu dieser negativen Ehre gekommen bin?
Du bist jetzt in Albanien, sagst du fährst mehr in Kosovo herum als in Ungarn. Wie ungarisch ist die Mediensituation in Albanien oder auch im Kosovo? Jetzt ungarisch, ironisch gemeint.
Eine sehr interessante Frage. In vielerlei Hinsicht, also natürlich nicht perfekt und im Kosovo sicher besser und freier als in Albanien, wie ich das beobachte. Aber so etwas, also dass das reine Stellen von Fragen dazu führt, dass Journalisten im Fernsehen diskreditiert werden, das ist mir so nicht untergekommen. Im Kosovo schon gar nicht, wo es noch frei ist als in Albanien. In Albanien ist eher der Zugang das Problem. Viele bekommen auch keine Antworten. Das ist ein großes Problem. Vor wenigen Tagen saß ich in einem Café in der Früh und da wurde bekannt, dass ein Journalist, der dem Bürgermeister von Tirana Fragen gestellt hat, von den Bodyguards weggezerrt wurde. Das war dann ein großer Skandal. Darüber wurde viel gesprochen. Aber so etwas wie das, was mir passiert ist, also simple Fragen, die zu so etwas führen, das ist mir weder in Albanien noch im Kosovo untergekommen. Und das sind ja Länder, die Teil der EU werden wollen.
Franziska Tschinderle, vielen Dank und alles Gute in der Anfahrt auf Tirana.
Herzlichen Dank und liebe Grüße nach Wien.
Ich freue mich jetzt zu einer österreichisch-ungarischen Nachbetrachtung aus der Profilredaktion in Wien auch die zweite Kollegin zu begrüßen, die an dieser Recherche über Fidesz beteiligt war. Siobhan Gietz, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und ich begrüße in Budapest ebenfalls den langjährigen Ungarn-Korrespondenten Gregor Meyer. Willkommen.
Ja, danke. Schönes Hallo aus Budapest.
Und aus Budapest ist auch Márton Gergely dabei. Hallo.
Ja, hallo aus Budapest.
Márton ist Auslandschef des ungarischen Online-Magazins HVG, ist das richtig?
Ja, so ungefähr,
eines der wenigen breit aufgestellten unabhängigen Medien in Ungarn. Márton, was war die Reaktion der ungarischen Journalisten auf diesen Disput zwischen der ungarischen, mächtigen ungarischen Regierung und der ein bisschen weniger mächtigen Profilredaktion in Wien?
Also wir sind schon einmal gewohnt, dass der ungarische Staatsfernsehen immer wieder unglaubliche Sachen leistet. Aber diesmal waren wir dann doch perplex. Wir haben Journalisten eine geschlossene Facebook-Gruppe, geschossene Anstalt war früher der Name dessen, und da hat jemand gepostet dieses Bild des Nachrichtenbeitrags mit Fragen provozierte ein Journalist. Das war da geschrieben, und dann niemand hat's verstanden. Dann zuerst haben wir Witze draus gemacht mit Brötchen provoziert der Bäcker und so, weil das sehr oft das Einfachste ist, einfach diese Sache lächerlich zu machen und sich nicht aufregen, weil man könnte jeden Tag sich unheimlich aufregen. Aber dann haben wir den Beitrag angehört, und das ist dann doch unerträglich. Also wie hier alle journalistische Standards vergessen werden, wie hier Kollegen niedergemacht werden, wie hier Kollegen beurteilt werden und wie ihre Arbeit versucht wird zu vernichten und diskreditieren. Das ist schon sehr harte Kost. Also das war auch für uns viel gesehene und viel gelittene ungarische Journalisten etwas wirklich einmal.
Also es passiert nicht jeden Tag in Ungarn, dass ungarische Journalisten vom Fernsehen attackiert werden.
Das kommt immer wieder vor, aber das war halt ganz inhaltslos. Das war wirklich unverständlich. Also wir sind es gewohnt, wenn wir irgendwie was richtig Schlimmes aufdecken, wenn wir wirklich hinter was Schlimmes her sind, dass sie versuchen, uns zu diskreditieren, sie versuchen, unsere Geschichten zu outen, sie versuchen, unsere Quellen unter Druck zu setzen und so weiter und so fort. Aber das war hier eine für uns auch beispiellose Erniedrigung von Kollegen, und das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Gregor, wie wichtig ist diese Sendung M1 im ungarischen Staatsfernsehen?
Ja, in Ungarn ist letztlich die Gesellschaft sehr polarisiert. Ja, das sind also die inzwischen, die weiterhin Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei anhängen, lassen sich auch von diesen Medien, die Orban kontrolliert, indoktrinieren. Klar, es ist die Hauptnachrichtensendung. Man kann jetzt auch fragen.
Also so wie die ZIP 1 im ORF.
Ja, jetzt kann man fragen, wie viele gucken das? Es schauen weit weniger als die ZIP 1. Erstens wegen der Polarisierung, zweitens, weil es auch wirklich Fahrt gemacht ist. Ja? Selbst dieser Marathon da mit Franziska Tschinderle zu diffamieren, war eigentlich sehr langatmig. Sie haben dann noch 4 weitere Sendungen nachgeschoben an jedem darauffolgenden Tag. Ja? Wie weit ist die Reichweite? Ich habe jetzt neulich einen Experten gefragt, der sagt, naja, 2010, als Orban jetzt diese letzte Regierungsperiode begann, lag die bei etwa 10%, jetzt dürfte sie bei 20% sein. Zugleich aber muss man wissen, dass dann wiederum diese Inhalte von M1, von dieser Nachrichtensendung, die werden dann zusammengefasst in den Internetmedien, die der Orban kontrolliert und die Orban-Leute kontrollieren. Und die werden dann wiederum über die sozialen Medien von den Fidesz-Trollen, Fidesz-Aktivisten, Anhängern, Fans und so weiter geteilt. Das heißt also, so gehen dann solche Inhalte dann schon ziemlich viral, auch wenn vielleicht nicht so viele Menschen, also bestimmt nicht so viele Menschen, die ungarische, unter Anführungszeichen, ZIP 1 gucken, wie die österreichische oder wie das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen.
Und du sagst, 4-mal hat es da Beiträge gegeben gegen die Profiljournalistin Tschinderle.
Ja, Das hat sich aber dann sehr wiederholt und es war einfach, die konnten nicht runtersteigen davon. Ja, das ist, aber es war sehr iterativ, sehr sich wiederholend, wirklich ermüdend letztlich. Das waren immer so 3,5 bis 4 Minuten lange Beiträge. Ja, und da gibt's da eben diesen Außenpolitikchef, einen gewissen Balázs Bende, der sich da eben wirklich voll hineingesteigert hat. Und das Ganze ist natürlich auch eine gewollte oder gut geheißene Kampagne. Es fügt sich ja ein in diese Art von Propaganda, die halt Feindbilder braucht, äußere Feindbilder, um die Wagenburg-Mentalität aufrechtzuerhalten, mit der sich Viktor Orban seine Stammwählerschaft hält.
Siavon, was war so schrecklich an diesen Fragen, die ihr den Fidesz-Abgeordneten nach Brüssel gestellt habt, dass da das Staatsfernsehen in Vollattackmodus sich versetzt?
Ja, das fragen wir uns ehrlich gesagt auch. Also wir haben uns auch gewundert und wie es schon gesagt wurde, ne, es ist selbst für ungarische Verhältnisse es ist ungewöhnlich, allein jetzt wegen Fragen, die noch dazu wirklich alles andere als dramatisch sind.
Was habt ihr denn um Gottes Willen gefragt?
Ja, also wir haben gefragt, also das gab ja ein Treffen, ne, am grünen Donnerstag zwischen Orban, Salvini und Morawiecki, wo es ging um eine große Rechtskoalition im EU-Parlament. Also das sozusagen jetzt, weil die Fidesz ja heimatlos ist nach dem Austritt aus der EVP, gibt es wieder Bestrebungen, alle Rechtsfraktionen zu vereinen in einer großen Fraktion. Und da haben wir gefragt, warum war dann zum Beispiel der Rassemblement National oder die FPÖ nicht dabei? Dann haben wir gefragt, was ist das Ziel einer solchen Allianz? Und das Dritte, und die Frage wird es wohl gewesen sein, haben wir gesagt, es ist jetzt kein neues Phänomen, es gab ja schon einige Versuche, also schon ab den 80er Jahren, und das heißt, ist immer gescheitert oder schnell in die Brüche gegangen, diese Fraktion.
So eine rechtsextreme Fraktion.
Genau, weil es eben schon sehr viele Differenzen gibt, zum Beispiel Umgang mit Türkei oder Russland oder Antisemitismus. Was kann unternommen werden, um es dieses Mal nicht zu einer Spaltung kommen zu lassen? Und dieses Wort Antisemitismus, darauf hat sich's dann aufgehängt. Ne? Da hat es dann geheißen, es ist eine Attacke und sie bezeichnen uns als antifeministisch, obwohl wir das gar nicht getan haben. Also ich glaube, man kann es durchaus, der Vorwurf an den Fidesz antisemitistisch zu sein, den gibt's ja. Ne? Aber das haben wir nicht mal gemacht, ne? Sondern es waren recht offene Fragen und recht offensichtliche Fragen, die wahrscheinlich jeder so gestellt hat. Aber das Wort Antisemitismus, das war zu viel, ne? Und es hat dann geheißen, die Fragen sind naiv und die Franziska ist eine Amateurjournalistin. Und es wurden ja die Fragen auch gezeigt im Fernsehen und es wurde auch ein Foto von Franziska gezeigt. Und das hat mich zum Beispiel, also das fand ich eigentlich am krassesten.
Ne? Im Ganzen ist es darum gegangen, Orban versucht im Europaparlament, nachdem er ausgetreten ist oder rausgedrängt wurde aus der Europäischen Volkspartei, eine Rechtsaußenfraktion zu bilden. Genau. Da macht aber die FPÖ offenbar nicht mit, aus welchen Gründen auch immer. Le Pen auch nicht, oder?
Doch. Also die, natürlich.
Aber die waren nicht dabei bei dieser Sitzung.
Die waren nicht dabei, weil sie jetzt einmal die drei wichtigsten Player haben sich jetzt mal zusammengesetzt. Der Fidesz ist ein wichtiger Player, weil er jetzt heimatlos ist. Und weil Orban auch ein bisschen so das Bindeglied ist. Ne? Also das, was die FPÖ früher war, auch noch unter Mölzer, dem FPÖ-Abgeordneten Mölzer, das ist jetzt, das versucht jetzt der Orban, ist da irgendwie die Drehscheibe. Die PiS war dabei, weil die PiS ist die größte Partei bei den jetzigen Euroskeptikern.
Polnische Regierungspartei.
Genau. Und diese Euroskeptiker sollen ja jetzt sozusagen, salopp formuliert, absorbiert werden und sollen alle in diese Rechtsfraktion gehen. Und das geht jetzt, das hat auch mit dem Brexit zu tun, weil die Tories weg sind, die britischen Konservativen aus der euroskeptischen Partei, die sind natürlich jetzt nicht mehr dabei und die hätten das nie gemacht. Ne? Also Peace ist wichtiger geworden. Genau. Und der Salvini war dabei, weil die Lega in der Idee, also in der Rechtsfraktion, die schon besteht im Europaparlament, wo auch die FPÖ dabei ist und der Rassemblement National, weil die da das Sagen haben, weil die da die größte Gruppe sind und die mächtigste Gruppe. Also es war jetzt einfach mal so ein Austesten. Es soll dann im Mai nochmal ein Treffen geben, wo alle dabei sind und wo man dann schon Richtung Fraktions-, also Richtung Entscheidung will, hin will. Ne? Weil es ist ja wichtig, dass das schnell geht. Wenn sie das bis Ende des Jahres schaffen, das Ziel ist ja, zweitstärkste Fraktion zu werden, nach den europäischen Konservativen, also noch größer als die Sozialdemokraten. Und sollte das gelingen bis Ende des Jahres, dann gibt's einige Zuckerl. Ne? Also dann verschiebt sich die Machtbalance im Europäischen Parlament, weil da werden ja ganz viele Posten neu besetzt. Also Ende des Jahres endet die erste Hälfte der Legislaturperiode
im Europaparlament. Und das ist natürlich wichtig. Das ist natürlich wichtig. Auch jetzt.
Das ist der Punkt.
Für das Prestige des Viktor Orban wahrscheinlich.
Ja, aber nicht nur das. Es geht auch um Geld. Es geht um politischen Einfluss. Es geht um Positionen. Ne? Also das Präsidialpräsidium wird neu besetzt. Die Ausschussvorsitzenden werden neu besetzt. Und bisher gab es einfach keine Rechten in so hohen Positionen. Da haben die große Koalition hat das immer verhindert. Aber ein europäischer also ein Vizepräsident des Europaparlaments, Sanni von der Lega oder Wilimski von der FPÖ, wären dann nicht mehr ausgeschlossen.
Gregor, was ist danach passiert? Es ist ja erstaunlich, das ist zu einem Thema geworden in einem Gespräch zwischen dem österreichischen Außenminister, dem ungarischen Außenminister. Der Botschafter war involviert. Das ist man an sich nicht gewohnt, dass da die österreichische Bundesregierung wegen einer Journalistin gleich auch relativ zu harten Bandagen gegenüber Ungarn greift, oder ist das falsch interpretiert?
Nein, das ist richtig interpretiert, aber es hat auch natürlich mit der Schwere und Zielgerichtetheit dieses konkreten Angriffs gegen Franziska Tschinderle zu tun. Das war schon ganz richtig, dass da die österreichische Politik die entsprechende Stellungnahme abgegeben hat. Ich war etwas überrascht, weil ja letztlich wir auch wissen, dass der österreichische Bundeskanzler jetzt nicht so sehr ein großer, markanter Gegenspieler zu Viktor Orban ist. Wir wissen, als es damals in den letzten Ringen in der Europäischen Volkspartei darum ging, eine Geschäftsordnung zu beschließen, die den Fidesz rausdrängt, haben von den fünf österreichischen ÖVP-Abgeordneten in der Fraktion der EVP nur einer dafür gestimmt, der Ottmar Karas, der vor kurz ÖVP ist, ja, die anderen vier eigentlich dagegen. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Sebastian Kurz und Viktor Orban ist für mich nicht ganz geklärt, aber in dem Fall hat der österreichische Außenminister, also Mitglied der österreichischen Regierung, sehr klar und richtig Stellung bezogen. Was den Hintergrund dafür bildet, kann ich jetzt auch nicht wissen, ja, da fehlt mir das Wissen. Aber es war gut einmal so. In Ungarn selbst, wie gesagt, es gab dann noch an vier darauffolgenden Tagen jeweils in dieser ungarischen ZIP 1, wir bleiben dabei, wieder Aufguss dieses Anti-Profil oder Anti-Franziska-Beitrags. Es gab dann noch irgendwie große Empörung über die Satire von Rainer Nikowitz im Profil, also in derselben Ausgabe des Profils.
Das heißt, die ungarische Regierung liest das Profil sehr aufmerksam, kann man daraus schließen.
Unter den Umständen sowieso, wo das ja schon in aller Munde war. Die haben ja auch auf die Geschichte gewartet. Ich meine, die Nachfolgegeschichten natürlich, treten sich dann schon dann auch um die im Netz verfügbare Geschichte oder im Blatt verfügbare Geschichte. Die haben ja Leute in Wien, sie haben die Botschaft in Wien, die sofort melden kann oder rezipieren kann. Und wie gesagt, eine große Empörung löste dann auch noch die Satire von Rainer Nikowitz, heißt er, glaube ich, ja, aus, der jetzt mit den Mitteln der Satire sozusagen ein Fiktiv.
Man sollte dem Christian Rainer unbedingt vorschlagen, eine ungarische Ausgabe, zumindest der Artikel, die Ungarn betreffen, aus dem Profil zu produzieren,
oder? Ja, dann gab es einen Artikel von Christian Rainer. Also das wurde alles dann noch einmal groß aufgedröselt und wie böse diese linken Medien sind, wie voreingenommen gegenüber dem guten Ungarn und so weiter. Also das wurde sozusagen ein paar Tage noch rauf und runter gekaut und natürlich ist es inzwischen, wie das bei Kampagnen so ist, jetzt ist es wieder sozusagen weg, wenn ich das richtig beobachtet habe.
Ja, nicht nur die Medien selbst, es hat sich ja auch der ungarische Außenminister dann noch geäußert, soweit ich das gesehen habe, selbst nach dem Gespräch mit Schallenberg hat er ja noch gesagt, dass die Franziska Fake News über sein Land verbreitet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Yeah.
Marton, ungarische Journalistinnen und Journalisten sind immer sehr klug im Analysieren, warum was passiert. Jetzt gib uns deine Erklärung, warum wird in der Situation, in dieser Frage vom ungarischen Staatsfernsehen das Profil zum Außenfeind gemacht und ich weiß nicht, die Franziska Cinderle zu einer Art Ersatz-Soros.
Also da vermissten wir einen wichtigen Teil dieser Geschichte, nämlich, dass diese Fragen nicht an den Staatsfernsehen gegangen sind, sondern an Thomas Deutsch, Delegationsleiter der Fidesz im Europäischen Parlament. Also irgendwie musste dieses E-Mail aus Brüssel nach Budapest kommen. Also jemand musste die Quelle sein, um auf die Provokationen der Frau Cinderle aufmerksam zu machen. Also wir können sehen, dass diese Geschichte hier produziert worden ist und dass es so viele Wellen schlägt. Das ist auch so gewollt von der Politik. Ohne Tamás Deutsch und ohne Fidesz kommt die...
Und Tamás Deutsch ist, erklär mal noch, wer ist Tamás Deutsch, wie wichtig ist er?
Er ist halt Delegationsleiter im Europäischen Parlament für Fidesz und er ist ein Gründungsmitglied der Partei, also einer der Urköpfe von Fidesz.
Also eine Schlüsselfigur im politischen Herrschafts.
Ja, also der ist so ein Clown, Orbans Verständnis der Macht. Also der Deutsch ist ein von ihm geliebter, aber halt so ein nicht wirklich zu trauende Clown.
Aber er war auch der diesen Skandal gesorgt hat mit Manfred Weber, wenn wir uns erinnern, Ende letzten Jahres. Ne? Da hat ja Weber da Gestapo-Methoden unterstellt und das hat schon auch dazu beigetragen, ne, dass die EVP...
Ja gut, aber trotzdem, Marton, die Erklärung, warum Kampf gegen Cinderle jetzt, nach Monaten, Jahren des Kampfes gegen Soros, jetzt Kampf also gegen Cinderle?
Mich macht es krank, solche Schwachsinn irgendwie verstehen zu wollen. Ne? Es ist perfid. Aber ich glaube, Siobhan hat es in einer Debatte diese Woche sehr schön gesagt, dass diese Opferrolle von Fidesz gegenüber westlichen Medien sicherlich etwas ist, was bei den anderen populistischen und rechtsradikalen Parteien gut ankommt. Also das ist etwas, was sie vereint, weil viel sie trennt. Also diese Opferrolle ist sicherlich etwas, was die alle mögen.
Und der gemeinsame Feind eint immer. Und wenn der gemeinsame Feind dann auch noch sozusagen die unter Anführungszeichen linksliberalen Medien sind, da kann man sich schon einig sein, glaube ich, innerhalb der rechten Parteien, dass man die nicht mag.
Und ich glaube, überhaupt sollen immer wieder die Medien diskreditiert werden. Irgendwie zu sagen, die sind nichterlich, die haben was Politisches vor. Sie provozieren, sie sind nicht zu trauen. Weil wenn das ganz große Skandal kommt, dann können sie weiter so sagen, das ist auch eins von all den Provokationen. Also es ist ein Dauerbeschuss.
Und das war ja auch ein zentraler Hebel für Donald Trump in Amerika, der dauernde Beschuss gegen die Medien, um seine Leute zusammenzuhalten. Und darum ist es so wichtig, dass sich die Medien wehren, wo immer sie sich wehren können. Und wir freuen uns, wenn wir die ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die sich wehren können, die noch nicht unter dem Kuratel der Fidesz gestellt sind, unterstützen können. Und wenn wir da selbst als österreichische Medien ins Schussfeld der ungarischen Regierungspartei kommen, dann wehren wir auch. Und wenn wir uns gemeinsam wehren, dann ist das Beste. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das war eine österreichisch-ungarische Sendung des Falterradios aus dem eher beunruhigenden Anlass, dass das offizielle Ungarn gegen eine österreichische Journalistin zu Felde zieht. Ich verabschiede mich von allen, die auf UKW dabei sind, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grenzüberschreitende journalistische Zusammenarbeit wird großgeschrieben im Falter. Sie können diese Art von Journalismus unterstützen durch ein Abonnement des Falter. Dieses bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.